aber ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich habe ein ungewöhnliches Thema, ein Thema, über das man nicht so viel hört vielleicht, aber ich glaube, es passt. Es passt auch zu dem, was letzten Sonntag war, die Wahlen. Es passt zu dem, was heute ist, im Tag der Deutschen Einheit und im Erntedankfest. Und deswegen wollte ich ein bisschen ausholen letzten Sonntag und tut mir leid jetzt für diejenigen, die letzten Sonntag nicht da waren. Ich werde das nicht alles zusammenfassen, sonst dauert die Predigt ja doppelt so lange. Das Thema war Gnade im Gericht. Mit Gnade sind wir vertraut, mit Gericht mehr oder weniger. Mit Gnade sind wir vertraut, weil darauf sind wir alle angewiesen. Mit dem Richter, dem Gott als Richter, hört man gerade wenig. Und trotzdem gehört es zusammen. Es gibt keine Gnade, wenn es nicht vorher einen Gerichtsspruch gab. Sonst macht Gnade keinen Sinn. Und so haben wir angeschaut, Hebräer 13, Vers 8, dass Jesus dasselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn Jesus dasselbe ist und sich im Alten Testament durch Gericht stark offenbart hat, dann ist er auch heute noch ein Richter. Und wenn Jesus ein Gott der Gnade, in der Wahrheit und der Liebe ist, dann hat er sich auch im Alten Testament. Und wir hatten verschiedene Geschichten angeschaut, wo vor allem eins ganz deutlich wurde, hoffe ich zumindest herausgearbeitet zu haben, Gottes Langmut, wie langmütig und wie gnädig unser Gott ist. Wer es anhören möchte, darf das gerne tun. Und wir hatten dann den Vers, Johannes 1, Vers 17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wenn also Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann gab es Gnade nicht nur erst im Alten Testament, und es gibt Gnade auch nicht nur seit dem Kreuz im Neuen Testament, sondern Gott ist schon immer von Ewigkeit zu Ewigkeit ein gnädiger Gott. Aber es ist auch nicht nur ein gnädiger Gott, sondern auch ein Gott, der die Wahrheit selbst ist, der die Wahrheit liebt. Und wir werden uns heute im Neuen Testament nicht der Gnade zuweisen, zu richten, sondern vielmehr der Wahrheit. Der Eingangspunkt war, ihr Heuchler, sagt Johannes 12, Vers 56, ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Ich hatte das Empfinden, dass Gott mich vor der Herausforderung stellt, einen Blick hineinzuwerfen in die Zeit, in der wir leben. Ich maße mir nicht an, dass mein Urteil das Richtige ist. Ich möchte vor allem nicht verurteilen, weil Jesus warnt mich davor. Er fordert mich zu heraus zu urteilen, aber er warnt mich gleichzeitig davor zu verurteilen, weil ich mich dann zum Richter mache. Und es ist nur einer Gott im Himmel. Um das Ganze ein bisschen aufzulösen, habe ich euch einen kleinen Video mitgebracht. Den habe ich dieses Jahr am Anfang fast allen Klassen gezeigt, außer in der Sporthalle, da kann man das schlecht zeigen, noch nicht, sind wir kurz davor. Lasst euch einfach kurz überraschen, ein kleines Video. Ja.
They told me I didn't understand the assignment. I told them they didn't understand life.
Kannst du bitte nochmal von vorne ab? Nochmal von vorne, bitte.
When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I didn't understand the assignment. I told them they didn't understand life.
Schmetterlinge, sind die nicht schön? Die Schmetterlinge im Bauch, die lieben wir doch, oder? Was bin ich denn für ein Lehrer? Verführe ich meine Kinder? Nein, natürlich hoffentlich nicht. Die Frage, was will dir werden? Ja, das ist doch eine berechtigte Frage. Die meisten Kinder, Jugendliche schreiben dann auf, hat dieses oder jenes Zahnarzt oder Optiker oder Mediziner oder Maurer oder sonst irgendetwas. Und John Lennon sagte ganz einfach, glücklich. Ich will glücklich werden. Ist jemand unter euch, der auch glücklich werden will? Nur eine Hand habe ich gesehen. Ich glaube, das liegt in uns drinnen deswegen, weil Gott will, dass wir glücklich sind. Gottes Herzenswunsch ist doch das eines Vaters. Und jeder Vater will doch, dass es seinen Kindern gut geht. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, dann ist die ganze Bibel davon, wie Gott uns lehrt, wie wir glücklich werden können. Vom Alten bis zum Neuen Testament. Glückselig sind die, eine eigene Predigt. Ja. Gott will, dass wir glücklich sind, aber durch unsere Prägungen sind wir mittlerweile da angelangt, dass das Gefühl im Bauch der Gradmesser darüber ist, ob wir glücklich sind oder nicht. Das an sich ist nicht einmal schlecht, Gott will das ja auch. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, und da möchte ich heute mit einsteigen. Wenn wir Jesus als Richter anschauen wollen, finde ich unter Christen manchmal das Phänomen, es ist klar, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Amen. Das Gericht Gottes war am Kreuz eindeutig. Da jubeln wir drüber, da singen wir drüber, da preisen wir Gott drüber, dass wir gerichtet sind. Wir sind gerichtet. Es kommt zwar noch das Preisgericht, aber wir sind erstmal gerichtet. Unsere Sünde ist vergeben. Da können wir drüber predigen. Man kann auch darüber predigen, dass Jesus wiederkommen wird als Richter. Da sind sich die Christen auch einig. Aber komischerweise habe ich manchmal das Gefühl, dass es dazwischen nichts mehr gibt. Dazwischen gibt es nur noch Liebe und Gnade. Das ist mein Gefühl. Vielleicht kann das täuschen. Aber ich denke, warum auch? Ist ein Gott nur in die Geschichte gekommen am Kreuz und dann geht er in den Himmel und wartet und dann kommt er wieder als Richter und dann ist alles vorbei? Nein, Gott ist doch in Kontrolle heute, gestern und morgen. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen, wo mir diese Woche ein paar Lichter aufgegangen sind. So viele, dass ich euch eigentlich eine Stunde jetzt zumuten könnte. Aber ich werde es euch nicht alles zumuten. Wir lesen in Römer 1. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur der, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht. Zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Wow. Paulus schreibt es in Kapitel 13 den Römern zu einer Zeit, wo sie die Römer eine Staatsmacht waren, wo ich sage, da wollen wir eigentlich nicht hin. Aber ich glaube auch nicht, dass Paulus hier das verteidigt, wie die Römer oder wie der Kaiser oder wer auch immer, wie er heute heißt, regiert hat, sondern er hat etwas Klares delegiert. Wir hatten letzte Woche zwei Ereignisse angeschaut. Es war die Sintflut und es war Gomorra, Sodom und Gomorra. Und mir ist aufgefallen, bis dahin gab es kein Gesetz. Bis dahin wussten die nicht. Die wussten sehr wohl, was richtig und gut ist, aber sie hatten nicht mehr auf ihr Gewissen gehört. Und dann kam Mose, haben wir vorher gelesen, das Gesetz. Und das Gesetz war nicht in erster Linie nur ein Gesetz in der Beziehung zu Gott, sondern es war ein Gesetz für ein Volk, wie es in Frieden miteinander leben kann, wie es Licht für die Völker sein soll. Und so hat Gott, und Paulus bestätigt diese ganz klar, diese dieses Richteramt delegiert. Er hat es delegiert dem Staat und hat gesagt, der Staat ist gesetzt, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Luther übersetzt, denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Alle Autorität kommt von Gott, glauben wir. Und wir glauben, dass Gott diese Autorität delegiert hat. Es kommen viele Fragen auf. Die kann ich nicht alle beantworten und die möchte ich auch gar nicht alle beantworten. Aber was für mich klar ist, wenn Gott das delegiert, dann geht er davon aus, dass die Menschen, die in Regierungen sind, sehr wohl wissen, was gut und schlecht ist. Dass der Mensch in seinem Gewissen sehr wohl weiß, was richtig und was falsch ist. Das hat Paulus übrigens im Römer 1 schon klargestellt. Und wir gehen jetzt zusammen nach Römer 1, was das letztendlich beglaubigt, was ich gerade gesagt habe, dass Gott in jedem Menschen ein Gewissen gegeben hat, was eigentlich gut und richtig ist. Und auch in Römer 18 spricht der Paul, in Römer 1 ab Vers 18 spricht Paulus ganz offensichtlich, dass auch im Neuen Testament ein Gott da ist, der sich nicht freut über das Unrecht, der sich nicht freut, wenn er verurteilen muss. Aber er beurteilt die Menschen dennoch. Vers 18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wissen, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Wie viel feiern heute Erntedank? Wie viel sind noch dankbar darüber, dass die Erde gewollt ist, dass wir einen Schöpfer haben, der uns Tag und Nacht versorgt? Es geht weiter. Sie verloren sich in gedankenlosen, sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Paulus hat also am Anfang ganz klar gemacht, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Gewissen. Jeder Mensch weiß eigentlich von Grund auf, was richtig und was falsch ist. Letzte Woche hat mir irgendjemand im WhatsApp-Status gepostet über ein Gerichtsurteil, das Ende September geschehen ist, über einen Mann, der 100, man geht vielleicht sogar bis 400 Kinder missbraucht hat. Angefangen von seiner Stiefschwester und dann andere. Ist schon lang her, leider. Was glaubt ihr, was das Gerichtsurteil war? Zwei Jahre auf Bewährung. Das heißt, er geht raus und ist frei, solange er sich in den zwei Jahren nicht zu Schulden kommen lässt. Und dann kann man mal die Kommentare lesen, wie Menschen aus Deutschland, die diesen Artikel gelesen haben, darauf reagieren. Diese Kommentare sind gefüllt mit Wut, mit Zorn. Was ist los in unserem Staat? Also denke ich nicht, dass es nur Christen waren. Wir finden sowas ungerecht. Wir finden vieles andere auch ungerecht. Das heißt, in uns tickt doch irgendetwas, wo wir sagen, das ist gerecht und das ist ungerecht. Darauf bezieht sich Paulus. Und wenn ich das hier vergleiche mit dem, was ich letzte Woche im Alten Testament gesagt habe, wenn Gott immer noch derjenige ist, der in Kontrolle ist und leider nicht anders manchmal kann, als zu sagen, Leute, dreht doch um, das Böse macht euch kaputt. Und die Leute so, oh, ist mir egal. Und Gott sagt, dreht doch um. 100 Jahre Arche gebaut. In 100 Jahren sagt er, ihr habt Zeit umzudrehen. Es muss nicht kommen. Ist mir egal. 400 Jahre Abraham in Ägypten gewesen. 400 Jahre hat er Zeit, Geduld. Ihr könnt umdrehen. Dass nicht Krieg kommen muss und euch vernichten. Oh, ist egal. Ich sehe hier ein Schema im Römerbrief 1. Es fängt an, mit Unrecht treten sie die Wahrheit mit Füßen. Ich drehe sie manchmal auch mit Füßen, muss ich gestehen. Nicht bewusst, aber manchmal fahre ich einen Tick zu schnell. Passiert mir. Ich bin jemand, der der gerne unter Strom steht und schnell macht. Und eigentlich ist es Unrecht. Auch wenn ich mich über manche Beschränkungen ärgere, aber das ist schon eine Kleinigkeit. Obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht die Ehre gegeben. Ich glaube, jeder Mensch weiß im Wesentlichen, zumindest im Anfang seines Wesens, es kann nicht alles Zufall sein. Es muss was Höheres geben. Die ganzen Philosophen von Griechenland angefangen ins Mittelalter durch, haben sich diese Frage gestellt. Sie sind ihr nicht ausgewichen, wie wir heute oft ausweichen. Nächster Punkt, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, dem belanglosen, nichtigen Wahn, steht jetzt im Schlachtübersetzung. Sinnlosen Gedankengänge, das war mich, glaube ich, was mich zum Christsein gebracht hat. Ich fand das Leben sinnlos. Ist es wirklich alles, morgens aufstehen, zur Schule zu gehen, zur Arbeit zu gehen, abends einen Film anschauen, wieder ins Bett zu gehen? Also mich hat das nicht befriedigt. Und befriedigt es mich heute noch nicht, wenn es alles wäre. Mein Leben muss doch mehr da sein, als einfach nur essen, trinken und schlafen und zwischendurch vielleicht irgendein bisschen Spaß zu haben. Aber weil wir diese Unruhe in uns spüren, lassen wir das mit Nichtigem ausgefüllt. Und da kann jeder seine eigenen Dinge jetzt einsetzen. Schlachte übersieht mit nichtigen Wahn. Und mir kam sofort das Wort Größenwahn. Das ist auch etwas, wenn wir uns abwenden von dem, der eigentlich die Ehre bekommt, ist die Folge, naja, wir werden größenwahnsinnig. Wir glauben, wir können alles regeln. Wir sind clever genug, um auch diese Krisen dieser Welt zu meistern. Paulus geht weiter, aber in ihrem Herzen wird es finster. Sie beteten das Geschöpf an statt den Schöpfer. Das nennt man im Alten Testament Götzendienst. Ist uns fremd. Wir stellen uns keine Figuren mehr hin. Schön die Figuren heute. Vielen Dank, Rebecca, übrigens für das tolle Ambiente, das du uns geschafft hast. Keiner von uns in Deutschland würde hingehen und sich da hinknien und niederknien und anbeten. Aber wir tun es in anderer Weise vielfältig. Meine größte Herausforderung aus meiner Not, das wird jetzt Klammer auf, Klammer zu weit, Gott hat mich davon überführt, aus meiner Not, eines Missbrauchs heraus, eines seelischen Missbrauchs, habe ich mir eine Lösung geschaffen. Die Lösung war ein Idealbild, eine Traumfigur, eine Traumfrau. Eine Traumehefrau wird meine Probleme lösen. Bis Gott mir eines Tages gesagt hat, du betest einen Götzen an. Es mag alles begründet sein, warum und ja, aus meiner Geschichte heraus. Und trotzdem war es falsch. Ich musste Buße drüber tun. Nicht meine Partnerin, nicht meine Frau, nicht mein Partner, nicht mein Traumbild von Gemeinde, nicht mein Traumbild von Pastor oder was auch immer. Das sind alles Geschöpfe. Wir sollen allein Gott anbeten, der uns das Inneres füllt. Und jetzt wird es kritisch so langsam. Sie vertauschten die Wahrheit mit der Lüge. Wie weit sind wir in unserer Gesellschaft? Ist Wahrheit noch ein Wert? Ist alles relativ. Seit Trump wird es ja Post-Truth, also Nach-Wahrheit-Zeit, wie auch immer. Mal egal, wie man zu dem Mann stehen mag. Der nächste Schritt, Gott gibt sie ihren Begierden und der Unsittlichkeit dahin. Und das ist jetzt eine neue Dimension, die ich letzte Woche noch nicht angesprochen habe. Gott gibt sie ihren Begierden dahin. Gott hat lange Geduld. Gott ist sehr geduldig, sehr langmütig. Aber irgendwann mal sagt Gott, okay, euch ist finster im Herzen, wenn ihr das alles wollt, okay, geht, ich gebe euch dahin. Und wir sehen mittlerweile schon die Frucht der Hingabe aus den 60er und 70er Jahren, die freie sexuelle Revolution. Die sollte uns frei machen, dass wir Sex genießen können als Beste. Ja? Ist es wirklich so? Was ist alles kaputt gegangen an Identität? Was ist kaputt gegangen an den Beziehungen? Heutzutage ist es hip, neben einer Ehefrau noch eine Geliebte zu haben oder sonst auch immer. Ich glaube nicht, dass die Menschen wirklich frei sind. Sie sind immer noch auf dem Weg, davon zu rennen, ihr tiefstes Inneres zu stillen. Aber Gott sagt, okay, go for it. Er leidet mit und denkt, ihr könnt es besser haben. Und jetzt geht es weiter, Vers 26. Aus diesem Grund, also was alles davor schon war, aus diesen Punkten, hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit den widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzukennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier, Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über die Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht, sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos, unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen, im Gegenteil. Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Gott gibt sie weiter dahin. Gott gibt sie dahin in ihrem Verstand, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist. Gott gibt sie hin in entehrenden Leidenschaften. Und heutzutage ist es ja sozusagen die Freiheit schlechthin, dass jeder tun und lassen kann mit seinem Körper, was er will, vor allem was sein sexuelles Empfinden anbelangt. Und es wird verkauft als Freiheit. Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber es hat mich schon vor Jahren geschockt, als ein Freund von mir, dessen Bruder bei der Polizei war, erzählte, weißt du eigentlich, wie Homosexuelle enden, wenn sie alt sind, vor allem Männer. Entschuldigung, wenn ich das euch jetzt zumute. Die können ihren eigenen Stuhlgang nicht mehr halten. Ist ganz einfach. Sie entschänden ihren eigenen Leib. Es mag schön sein, mit 16, 17, 18 oder 20 für die Freiheit zu genießen, mit jedem und allem ins Bett zu gehen. Aber es ist nicht Freiheit, es ist Versklavung. Gott gibt sie ihrem Verstand dahin, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist. Das ist schon nahe der Grenze am Wahnsinn. Und wenn ich gerade sehe, was passiert mit Corona und anderen Dingen, denke ich, was ist eigentlich hier gerade los? Man kann nicht mehr sachlich diskutieren. Man kann nicht mehr sachlich sagen, das sind die Fakten. Nein, du wirst gleich in die ein oder andere gedrängt. Ich möchte jetzt gar nicht meine persönliche Meinung dazu sagen. Aber ich stelle fest, ich empfinde, das Gut der Wahrheit ist schon länger verloren gegangen. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir schon unter dem Gericht Gottes sind. Wenn Römer 1 stimmt, dann ist es eine Abfolge von Gericht, dass wir die Wahrheit abgelehnt haben, dass wir Gottes Gebote abgelehnt haben, dass wir ihn nicht geehrt haben als das, was er sind und dass er uns als Volk, Nation dahingegeben hat. Und die Konsequenzen dessen ist, was wir jetzt schon spüren. Aber meine Botschaft ist ja Gnade im Gericht. Weil ich Gott als einen gnädigen Gott kennengelernt habe, höre ich hier nicht auf. Und vor allem mache ich eins nicht. Ich stoße nicht in die Posaune und sage, oh, wie schlimm die Menschen sind. Nein. Ich habe euch ja vorher kurz gesagt, ich habe selber mit einem Punkt, wo Gott mich überführt hat. Und Paulus macht genauso weiter. Kapitel 2 heißt es nämlich, genau im nächsten Vers, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, der du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, wenn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich vermute mal, dass Paulus hier Nahum 1, Vers 7 hatte. Wir hatten gesagt, Nahum war der zweite Prophet über Ninive. Und da steht, gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not und er erkennt die, welche auf ihn vertrauen. Im Alten Testament war Paulus klar, wir haben einen gütigen Gott, wir haben einen langmütigen Gott, wir haben einen gnädigen Gott. In Hesekiel heißt es, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Hat Gott nicht. Aber Gott hat einen gesamten Plan. Und wir schauen uns heute an ein bisschen, was ihr über diese Entwicklungen denkt. Und ich möchte euch jetzt, bevor ich weitermache, ein zweites Video zeigen, um eure Gedanken vielleicht ein bisschen aufzurütteln, bevor sie in eine Richtung festgehen.
Simply put, without meaning, there can be no learning. The role of the teacher has to shift from a deliverer of data to a creator of an environment where the child feels that the information being delivered is meaningful and which they have an emotional connection to. If the emotions are there, the meaning is there, the learning will be there.
Ich habe mich in der Sommerferien ein bisschen mit Lerntheorie beschäftigt. Und das ist ein tolles Beispiel, der sagt, wenn die Emotionen dabei sind, wenn die Sinnhaftigkeit dabei ist, wenn man gemeinsam noch das angeht, dann wird Lernen automatisch sein. Das wird eine automatische Folge sein. Wenn die Gefühle involviert sind und die Sinnhaftigkeit, du wirst lernen. Und das versuche ich meine Schüler zu motivieren, sagen, hey Leute, nimm es mit im Gefühl. Tu etwas, was dir Spaß macht. Tu etwas, wo du denkst, wow, dafür lohnt es sich, Mathe zu lernen, obwohl ich Mathe sonst katastrophürchtlich finde. Und auf der heute der Vorbereitung ist mir eingefallen, so wie das im Positiven funktioniert, funktioniert es aber leider auch im Negativen. Als Kind bin ich ja in einer Situation ausgesetzt, da kann ich nichts dafür. Dass ich emotional missbraucht worden bin, kann ich nichts dafür. Was dir passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir eine Lösung gesucht. Ich habe dir eine Sinnhaftigkeit gegeben. Die Sinnhaftigkeit habe ich einem Götzenbild gegeben. Und es fühlt sich für mich wahr an. Aber nur weil es sich für mich aus der Not heraus wahr anfühlt, ist es nicht die Wahrheit. Und wenn wir Menschen heute ansprechen, die vielleicht trans sind, die homo sind, die wie auch immer sind, die haben ihre eigene Geschichte. Ich rede nicht über die Menschen mit ihrer eigenen Geschichte. Für die fühlt es sich erstmal wahr an. Das ist auch so. Weil sie wie ich als kleines Kind irgendwas erlebt haben, wo sie Hilfe brauchten. Und die Hilfe war erstmal das, was sie in ihrem Konstrukt gefunden haben. Und leider haben wir jetzt heute eine Gesellschaft, die ein Konstrukt anbietet. Sie bietet nicht mehr die Bibel als Wahrheit an und den Satz, wo Jesus sagt, die Wahrheit macht euch frei. Sondern sie bietet jetzt an, tu und lass, was du willst, all deine Gefühle leb sie aus. Und sie klagen uns nicht, was der Preis danach ist. Und deswegen wollte ich das kurz einschieben, bevor ich zum nächsten Bibelvers komme. Stimmt es, dass Gott uns da hingibt? Also nicht uns als Gläubige, sondern die Menschheit in dem Sinn. Und da möchte ich euch mit euch lesen, 2. Thessaloniker 2, Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Ganz kurz. Paulus war bei den Thessalonikern. Die Thessaloniker haben gesagt, Paulus, stimmt es? Einige von den Christen kommen und sagen, Jesus sei schon wiedergekommen. Die sind völlig im Aufruhr. Da sagt er, halt, langsam. Da steht doch, erinnert euch doch an das, was ich mit euch gesprochen habe im Mündlichen. Uns sagt das nicht. Ihnen schreibt er nur, dann wisst ihr doch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindern wird. Was glaubt ihr? Was wird das Auftreten des Antichristen vorläufig noch hindern? Dürft sagen, wenn ihr eine Idee habt. Wie bitte? Die Gnade? Das Volk Gottes? Also keines von beidem steht explizit drin. Müssen wir einfach mal ehrlicherweise sagen. Ich lese erstmal weiter, um den Zusammenhang vielleicht zu sehen. Bis er schließlich der von ihm bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Wir haben vorher gesagt, Römer 13, Gott hat Autoritäten gesetzt, um das Böse aufzuhalten. Könnte es sein, dass hier gemeint ist die staatliche Macht? Wenn das aufgehoben ist, dann wird es einen geben, der von sich beanklagt, ich bin der Einzige. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass es die Gemeinde ist und dass es ein Bild für die Entrückung ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ute, Psalm 2 kommt jetzt. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Was ist das, wo sie schreien? Befreien wir uns doch endlich von ihren Fesseln. Das hören wir ja seit 50 Jahren. Was ist es wohl? Die Gebote Gottes. Du sollst nicht Ehe brechen. Ach was, das brauchen wir doch nicht mehr. Du sollst nicht stehlen. Ach was, wir finden einen Weg. Du sollst nicht töten. Ah ja. Befreit uns von den Fesseln, die Gott uns gegeben hat. Die Menschen sehen Gottes Gebote nicht als gut und hilfreich und für sie schützend. Sie finden sie als Fesseln. Und jetzt zurück zu diesem Vers oder diesen Versen aus 2. Thessaloniker. 8. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzloses steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge. In Unrecht und Irreführung aller Art, damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, jetzt hört bitte gut zu, damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegensehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Luther übersetzt, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, die sie gerettet hätte, die sie retten würde. Die Liebe zur Wahrheit. Und da geht es dann weiter. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, die Lügen der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Darf man sowas noch predigen? Dass Gott gerecht ist? Dass Gott eine Lösung hat, unseren Erlöser Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist keine Ideologie. Wahrheit ist nicht etwas, was ich nur mit dem Verstand erfassen kann. Wahrheit ist in erster Linie ein geistliches Gut. Eine unverrückbare Tatsache, die sich übereinstimmt in vielen Dingen. Wenn ich Dinge fallen lasse, wird jeder sagen, es ist wahr. Warum? Keiner bezweifelt das Gesetz der Schwerkraft, egal wie hoch ich es werfe. Gottes Wahrheit ist in der Schöpfung zu finden. Gottes Wahrheit ist in der Beziehung zu finden. Aber wir Menschen haben es nicht haben wollen, von jemandem uns sagen zu lassen, was Wahrheit ist. Da sagte Paulus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Wow. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Ich möchte zum Schluss kommen, auch wenn ich jetzt noch viel sagen möchte oder könnte. Wo ist jetzt die Gnade? Die möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich darf seit ein paar Jahren die Bücher von Vishal Mangalwadi begleiten, lesen. Ich bin jetzt mehr oder weniger zufällig in Kontakt getreten mit dem Vertreter, der den Deutschen in Begleiteten übersetzt. Vishal Mangalwadi hat das Buch geschrieben, das Buch der Mitte, und hat aufgezeigt, warum Europa so erfolgreich wurde und hat gesagt, es gibt nur einen einzigen Grund, letztendlich die Wahrheit. Jesus Christus, die Reformation, die Bildung in Verknüpfung mit einem Schöpfer. Dass wir moralische Werte hochgehalten haben. Und was ich euch gerade gesagt habe, ist das Gegenteil. Ja, ich glaube, wir sind im Gericht. Und ich glaube, weiß nicht, wie lange es noch gehen wird, aber wenn nicht wirklich Buße und Umkehr stattfindet, wird es so weitergehen ins Negative. Aber wisst ihr, mein Denken ist jetzt darauf gerichtet, Gott ist ein gnädiger Gott, danach geht es wieder weiter. Und mein Gebet ist eher sagen, Herr, lass es schnell voll zu Ende gehen. Ich möchte für das brennen, was danach kommt. Und da möchte ich euch kurz was vorlesen, was gerade ab morgen geschehen kann. Ist jetzt ein großer Sprung, aber ich hoffe, ihr kriegt es zusammen. Er zitiert aus dem Newsletter, den ich diese Woche erhalten hat. Sie kam Überraschung, die Einladung an Vishal Mangalwadi beim Uganda National Prayer Breakfast zu sprechen. Am 8. Oktober, also diese Woche, findet dieses wichtige Event in Entebbe bei Kampala statt, an dem Regierungsvertreter, Abgeordnete, Diplomaten und Wirtschafts- sowie Kirchenleitungen teilnehmen werden. In Uganda sind neben diesem Gebet weitere wichtige Treffen geplant. Uganda wird in zwei Kapiteln des gerade erschienenen Buches beschrieben. Es ist das Land, welches wir als Pilot einer durch Bildung veränderten Nation sehen. Das Land, in welchem uns im Jahr 2019 die Fellowship of Born Again Churches zu Hilfe gerufen hat, um nach und nach alle 30.000 Lokalgemeinden zu Bildungszentren weiterzuentwickeln. Das Programm in Uganda sieht unter anderem neben dem Prayer Breakfast ein persönliches Treffen mit der First Lady und Bildungsministerin Hon Museveni, ein Book Launch, Begegnung mit Hochschullehrenden, Leitungen sowie mit Kirchenleitungen vor. Das passiert heute, diese Woche. Mangalwadi hat die Vision zu sagen, das Buch der Wahrheit muss wieder unter die Nationen. Und wisst ihr, Afrika ist offen. Afrika sagt, wir wollen es haben. Und vielleicht ist in 10 Jahren Afrika die Stätte der geistlichen Erweckung. Afrika die Stätte von geistlichen Zurichtzentren und nicht mehr Europa. Aber das ist mal zweitrangig für mich. Ich will nicht nur auf das schauen, dass Gott ein guter, gerechter Richter ist und wir gerade Gericht erleben in Deutschland. Ich glaube, es geht weiter. Ich will gesettelt sein, wenn es danach wieder Aufbauarbeit gibt. Und will jetzt schon anfangen, morgen, meinem Alltag. Möchte nicht immer nur auf das schauen, was böse ist, was negativ ist, was schlecht ist. Ja, habe ich heute getan, weil ich glaube, dass Gott unsere Augen öffnen möchte. Aber Gott denkt schon weiter. Wir haben letzte Woche gehört, in allem Gericht war immer Gnade. Einmal haben 8 überlebt, einmal haben so und so viel überlebt. Danach ging es wieder weiter. Es geht immer weiter bei Gott. Egal wie dunkel es wird. Wir haben keinen Gott, der sagt, es ist aus. Und so lese ich euch jetzt zum Abschluss die weiteren Verse, die Paulus den Thessalonikern zuschreibt. An der Wahrheit festhalten. Für euch hingegen vom Herrn geliebte Geschwister. Fühlt ihr euch vom Herrn geliebte? Können wir Gott immer nur danken, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Wow, Paulus dankt. Er dankt von Markus, von Harry, von Rebecca, von Ude, Sebastian, von alle von euch. Er dankt einfach. Er sagt, wow, das Werk Gottes hat in euch begonnen. Er hat euch dazu gewählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat und das wir verkündigen. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Er hat uns berufen, an der Herrlichkeit teilzuhaben. Und wenn ihr noch euch erinnert, das ist zu viel verlangt, ich weiß. Das war einer meiner ersten Verse letzte Woche in der Predigt. Jesus kam, um Gnade und Wahrheit zu vermitteln. Und da steht, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und damit möchte Gott uns segnen. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung. Egal, wie es um uns herum tobt, egal, was passiert, das Licht lässt sich nicht auslöschen. Zumindest Gottes Licht nicht. Und die Wahrheit übrigens auch nicht. Es kann noch so viel gelogen, betrogen, getäuscht werden. Die Wahrheit hält bis zum Schluss durch. Und Jesus wird kommen als der Wahre. Und ich hoffe, wir gehören zu einer Gemeinde, die für die Wahrheit eintritt. Nicht für diejenigen, die mit dem Finger zeigen. Ich habe ein Herz für die zerbrochenen Leute. Ob sie trans, homo oder was auch immer sind. Aber Gott kann sie verändern. Gott kann sie heilen. Die sind jetzt Problem. Die sind leider halt auch nur schon die Folge dessen, was man ihnen versucht hat, als Wahrheit zu verkaufen. Vater im Himmel, ich möchte von Herzen danken, dass du gesagt hast, du lässt uns nicht allein, du wirst uns den Geist der Wahrheit senden. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und diese Wahrheit wird uns frei machen, Herr. Herr, ich wünsche mir so, dass wir noch viel mehr durchdrungen werden von dieser herrlichen Wahrheit. Nicht eine Verstandeswahrheit, nicht im Kopf, sondern von diesem unbeschreiblich großen Reichtum deiner Weisheit, Herr, deiner Geduld, deiner Langmut, deiner Güte, deiner guten Gebote, Herr. Und ich bitte dich, dass wir mehr und mehr in dieser Situation, in der wir leben, aufstehen, Gnade und Wahrheit verkündigen, Herr. Und ich bitte dich jetzt für die Konferenz, die nächste Woche in Uganda stattfindet, dass das, was sie sich vorgenommen haben, dass das eintritt, dass eine Nation wieder verändert wird, indem sie ihre Bildung auf das Wort Gottes stellen, auf die Wahrheit, Herr. Und du siehst jetzt vielleicht die vielen Fragen, die diese Predigt hinterlässt, wo vieles nur angestoßen werden konnte, Herr. Ich danke dir, dass du es sortierst, dass du uns in dein Wort hinein ziehst, Herr, und dass wir einen tiefen Frieden haben, eine Standhaftigkeit, die alleine von dir kommt. Mut und einen Glauben und eine Hoffnung, weil du selber in uns lebst, Herr. Und dazu segne ich euch mit einer Standhaftigkeit, weil der, der in euch lebt, größer ist als der, der in der Welt ist. Amen.